Kapitel 4.
Wilma, machst du mal bitte auf?
Rief Beno aus der Küche quer durch ihre Berliner Fünfzimmer-Altbauwohnung. Es hatte geklingelt und er kochte gerade das Mittagessen. Gegrillte Champignons mit Feta-Füllung auf Tagliatelle. Die 12-Jährige konnte den Käse bereits riechen. Sie ließ keine Sekunde verstreichen, sprang in die Senkrechte, passierte zwei große Flügeltüren und flitzte auf ihren wollenen Socken zur Tür. Besser gesagt, sie schlitterte. Eine Darbietung, die sie in den vergangenen Jahren perfektioniert hatte. Mit hochroten Wangen riss sie die Tür auf und zog Helmi ohne ein Wort der Erklärung in die Wohnung, durch den Flur, durch besagte Flügeltüren und in ihr eigenes Zimmer. Tür zu, Wumms. Helmi, die ihre beste Freundin und deren Temperament, seit beide in den Windeln lagen, in- und auswendig kannte, versuchte nicht einmal zu protestieren. Wortlos ließ sie sich mitreißen und vor jene Wand zerren, die Wilma inzwischen intensiv gehäutet hatte. »Erinnerst du dich?« fragte Wilma atemlos und schlang Helmi freundschaftlich wild einen Arm um deren Hals. »Oh ja«, antwortete diese mit einem breiten Grinsen auf den Lippen und befreite sich aus Wilmas Würgegriff. Helmi trug ihr Haar raspelkurz, braun. Sie hatte schmale, grün-braune Katzenaugen, eine Stupsnase und wirkte insgesamt etwas schlaksig. Für eine 12-Jährige war sie groß gewachsen, größer als Wilma in jedem Fall. Ihre dunkelblaue Jeans mit den gelben Nähten hingen unförmig um ihre Hüften sowie über ihre braunen Turnschuhe. Das blau-orange gemusterte Hawaii-Hemd schlackerte um ihren Oberkörper, an dem sich noch nichts Weibliches abzeichnete. Auffällig, neben Helmis Augen, waren ihre Ohrringe. Helmi besaß ein ganzes Arsenal davon. Kleine Stecker in allen Formen und Farben, von glitzernd bis glänzend, uni bis gesprenkelt. Sie wechselte sie täglich, immer in Abstimmung zur Klamotte. Und heute waren es hellblaue Delfine. »Ich weiß noch ganz genau, wie du das gemalt hast«, sagte Helmi und zeigte auf eine blaue Robbe. »Ich glaube, wir waren 8 und sind durch den Tierpark an den Seelöwen vorbei, als irgend so eine Berliner Schnapsdrossel versehentlich eine Flasche Wein in den Kanal rund um das Gehege verschüttet hat. Und daraufhin hast du doch das Bild gemalt, oder? Das Blau in Anspielung auf den alkoholisierten Zustand der Tiere.« Helmi lachte und Wilma durchzuckte ein Blitz, denn es war andersrum gewesen. Sie hatte erst dieses Bild gemalt und dann war die Geschichte im Tierpark passiert. Sie hatte all das bewirkt. Und heute kannte sie auch den Grund dafür, denn ihre Bilder wurden Wirklichkeit und das offenbar nicht erst seit dem vergangenen Sommer, also seit sie in den Wolken auf Uliana getroffen war, die ihr ihre Fähigkeit überhaupt erst bewusst gemacht hatte. Offensichtlich besaß sie dieses Talent schon viel länger. Oha, dachte Wilma. Wer weiß, welchen armen Jungen ich da im Tropenschauer unter die Badezimmerpflanze gejagt habe. Helmi hatte sie im Übrigen nichts von ihren Abenteuern in den Wolken erzählt. Sie wollte sich ihr noch nicht offenbaren. Sie nahm auch nicht an, dass Helmi ihr all das Fantastische glauben würde, auch wenn sie seit der Krabbelgruppe miteinander befreundet waren. Diese Geschichte war doch zu abstrus.
»Kommt ihr essen?«
rief Papa Beno. Die beiden Mädchen folgten dem leckeren Geruch und wurden kurz vor der Küche von einer Portion Übermut und Unachtsamkeit überholt. Wilmas Bruder Tinus schoss aus seinem Zimmer.
»Rechts hat Vorfahrt«,
brüllte er, fegte an ihnen vorbei und platzierte sich am Esstisch. Dann aber wandelten sich Hunger und Vorfreude in Widerwillen. »Können wir nicht einfach mal Spaghetti mit Würstchen und Ketchup essen, Papa? Wie stinkt normale Leute?« »Das nächste Mal kannst du ja kochen«, sagte Anni, die ihrerseits zu ihnen stieß und ihrem Sohn durch die dunklen, dicken Haare strubbelte. An Helmi gewandt freute sie sich. »Übrigens schön, dass du uns diesmal in die Ferien begleitest. Ich glaube, allein hätten wir Wilma nicht noch mal in die Einöde Lummelunders lotsen können.« Tja, wenn du wüsstest, dachte Wilma und grinste in sich hinein. Auch ihre Eltern wussten nicht, wie gut es ihr letztlich auf der Ostseeinsel gefallen hatte, beziehungsweise über dieser Insel. Mach ich gern, lachte Helmi. Meine Eltern wollten sämtliche Burgen der Schweiz besuchen. Ich glaube, da wäre ich vor Langeweile gestorben. Tinus schaufelte bereits die erste Portion in sich hinein, während Beno den anderen noch die Teller füllte. Es war erstaunlich, was der Zwerg derzeit alles verputzte. Ein Wachstumsschub, hatte Anni ihrer Tochter erklärt. Also so wirklich schlecht kann es dir nicht schmecken, ha? Du kleiner Tutterkupp, lachte Helmi und knuffte Tinus in die Seite. Wilma zuckte zusammen. Zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit, denn dieses eine Wort, Tutterkupp, brachte mehr Erinnerungen zurück. An einen Anstandswauwau, den sie in den Wolken kennengelernt hatte, und an dessen Kumpan, eben den Tutterkupp. Vor ihrem geistigen Auge zeigte sich ein Kopf mit Armen und Beinen, der nur am Meckern war. Und dazu gehörte ein Köter, der nichts tat, außer eitel zu gockeln und Anweisungen zu verteilen. Beide waren Diener Ulianas, der übellaunigen Gestalt, die in den Wolken ihr Unwesen trieb. Bis sie die Wolklinge aus Wolkenheim vertrieben hatten. Was sie wohl diesen Sommer erwarten würde, überlegte Wilma. Na, eigentlich dürften es eher langweilige Inselferien werden, denn schließlich war es aus die Maus mit Ulianas Übeltätigkeiten und es gab keinen Grund, nach Wolkenheim zurückzukehren. Wenn aber das dunkelhaarige Mädchen mit Stupsnase eines gelernt hatte, dann war es, das Unerwartete zu erwarten.